dann habe ich dann Ärger im Kreis, was für eine Vorstellung von Menschen ist denn dann verbunden. Und jetzt ist das so, dass das mit einer stärkeren Orientierung an Sprache und dem sogenannten Linguismus die These sehr weit verbreitet ist, dass Menschen durch Sprache zu Menschen gemacht werden. Das heißt, wir sind als Menschen, die also als Subjekte. Als
Martin Ober, dass das Ich zum im Gegenüber zum Du wird, ja.
Der setzt aber noch ein Ich voraus. Ja. Wenn ich aber jetzt zum Beispiel die Sprachtheorie von der frühen Schule Butler nehme, dann werde ich als Subjekt nur durch die sprachlichen Akte erzeugt. Das heißt, das, was ich mir als Ich vorstelle, ist das Ergebnis von sprachlichen Zuschreibungen, die von außen an mich herangetragen worden sind.
Das Platonische Apriori ist, dass der Mensch ein Einzel- und ein Gemeinschaftswesen ist und dass er in diesem Zwiespalt, also in diesem Zwiespalt oder in dieser Gegensätzlichkeit entsteht Kommunikation und die ist menschennotwendig, weil Einzelwesen nicht existieren können und so weiter. Das sind so die philosophischen Grundlagen, wenn man so will, oder das ist auch der Grund, wenn man so weiter denkt, warum im Lernen, also da waren wohl in einem Seminar, wo es irgendwie wurde früher gelernt, wie wird heute gelernt, was ist wohl da, und wo letztlich die Schule das abbildet, wie die Gesellschaft sich organisiert, die Wissen weitergibt und so weiter. Also insofern ist die Begründung auch einer Medienbildung, weil die Medien zur Welt dazugehören, die alles Mögliche
dann andere. Dann die Gesellschaft irgendwie und dann kommt ja sozusagen das Individuum, das sich dann zu diesen Medien verhält, wenn ich das so...
Ja, und das Problem ist aber, dass in der ganzen Medienpolitik, wie ich sie erlebe im schulischen Rahmen, dass sowas ist, sowas Additives, was zusätzlich auch noch sein muss, zusammen die auch noch mit den Medien... und so weiter, also Politik, Mathematik, Deutsch, also so Fächer, das ist ja auch alles ein Stück weit kastriert, weil das andere separat unterrichtet wird. Und dieses Gesamt, also die Dinge in der Gesamtheit zu erfassen, was jeder Mensch eigentlich in seinem Leben tut, jedes individuelle Lernen, also das, was jeder von uns an Stärken sich erarbeitet hat, das hat er mit Sicherheit nicht aus der Schule, sondern also vielleicht angeregt hier oder da, aber der aus ganz anderen Kontexten von Interesse.
Das ist sehr verschieden, was damit jedenfalls deutlich wird. Und genau in die Richtung geht sozusagen der erste Ausdruck, dass Sie selbst als Individuum sich da auch selbst bestimmen und mit bestimmten Interessen irgendwie dann rangehen, an bestimmten Sachen halt interessiert sind, dass es aber auch gesellschaftliche Interessen gibt. Sodass Sie sich aber als Individuum dann auch frei selbst bestimmen können, das ist ja eine Idee, die dann da drin ist. Wie weiß Sie das nach Platon machen sollten? Der hat ja im Starter irgendwie recht rigide Vorstellungen entwickelt, irgendwie, wie das mit der Zuweisung der gesellschaftlichen Rollen irgendwie auszusehen hat. Aber dass sie sich selbst auch bestimmen können, und zwar auch unabhängig von den sprachlichen Zuschreibungen, das ist mir ein wichtiger Punkt. Das ist sozusagen eine Positionierung jetzt in dem wissenschaftlichen Diskurs, weil das umstritten ist, weil es einige Kolleginnen und Kollegen gibt, sie können sich nur bestimmen im Rahmen dessen, was ihnen durch sprachliche Zuschreibung auch ermöglicht wird. Ein ähnliches Problem taucht auf, wenn sie das neurologisch machen. Wenn man sagt, irgendwie, sie können nur das denken, was ihr Gehirn zulässt, das stimmt auch nicht. Das kann auch nicht so ganz stimmen. Aber das ist jetzt so, das heißt irgendwie, also der erste Punkt ist, es geht irgendwie um Autonomie, Selbstbestimmung, Souveränität, dass sie sich selbst bestimmen können. Das ist sozusagen das Bildungsziel. Es ist auch klar, dass das was ist, was Menschen wahrscheinlich als Angelegenheit unterstellt werden muss. Wir können diese Fähigkeit zur Souveränität und Selbstbestimmung entwickeln. Wir haben die aber mit Geburt nicht. Also führt das zu einem pädagogischen Problem. Man muss halt sozusagen diese Fähigkeit zur Selbstbestimmung, zu solchen souveränen Akten irgendwie im Laufe der Zeit lernen. Und wenn sie das lernen, dann können sie Entscheidungsimpulse setzen. Also der Entscheidungsimpuls ist, wenn sie es philosophisch sehen wollen, im Idealfall das gemeint, was Kant als Anfang neuer Reihen bezeichnet hat. Sie können Neues erkennen, kreativ sein, innovativ sein. So, dann geht es um Akteure, Sie sind handeltätig, das sind Lebensentscheidungen, ist beim Lernen, Sie haben das gerade schon gesagt, Sie müssen, die Lernenden müssen Lernprozessen zustimmen. Wenn Sie können viel unterrichten und Prüfungen machen, in der Uni heißt es dann schon Bulimie-Lernen. Sie pfeifen sich das Zeug rein, ohne dem irgendeine Bedeutung beizumessen, lernen das auswendig für die Prüfung und hängt das ist wieder weg, dann hat man eigentlich nichts gelernt. Also einen pädagogischen Lernbegriff wird man damit klarerweise nicht gerecht, weil Lernen findet erst dann statt, wenn Sie dem auch eine Bedeutung zuweisen, das akzeptieren. Dafür müssen Sie dann handeln. Okay, das war jetzt irgendwie der zweite Teil ist jetzt vielleicht irgendwie mit einer Gegenüberstellung zu erläutern. Es ist oft die Rede davon, dass Schülerinnen und Schüler Computer bedienen können müssen, damit sie am Arbeitsmarkt erfolgreich sein können. Ich habe gesagt, irgendwie, das reicht mir eigentlich nicht, dass ich Maschinen bediene. Ich habe mir das eigentlich immer umgekehrt vorgestellt. Also wenn, dann soll die Maschine mich bedienen irgendwie und nicht ich die Maschine. Sonst bin ich ja in einer ziemlich schrägen Situation. Deswegen habe ich hier dieses bestimmend reingeschrieben. Der Hintergedanke davon ist, dass Sie den Computer für Ihre Zwecke und damit irgendwie wenn ich das mache, kann ich meine eigene Kultur bestimmen, nämlich wie ich die gestalte jetzt im Umgang mit Computertechnologie und die halt meinen Zwecken, die ich mir selber setze.
Was wird das Individuum in dem Moment selbst Medium, weil es andere Medien nutzt, um sich selbst auszudrücken, um sich selbst wie auch immer produktiv zu betätigen zum Beispiel. Also der Computer wird genutzt für das, was ich möchte.
Es ist ein Mittel der Verständigung.
Radio, Theorie, man wird selbst zum Kreateur,
ja.
Und ist nicht einfach nur so, man etwas anwendet.
Ich würde die Formulierung nur ein bisschen verschieben wollen an der Stelle und nicht sagen, das Individuum wird zum Medium, sondern ich würde sagen, drückt sich im Medium aus.
Weil ich würde sprechen, weil ich Facebook-Ergebnisse sehe, ich sag mal, dass Kommunikation sich gerade da am Verändern ist,
ja.
Dass das Selbstbewusstsein von Jugendlichen oft dadurch bestimmt ist, wie viele Likes sie auf ihrer Facebook-Seite haben. Also da würde ich eben zustimmen, wenn sie sagen, da wird der Mensch so medialisiert, oder wie man das nennen könnte.
Aber nicht zum Medium.
Ja, er wird nichts, also das, was der Mensch selber wird nicht zum Medium, er inszeniert sich aber. Ich kenne einige Forschungen dazu, und zwar im Zusammenhang mit Computerspielen, und da im Blick auf Avatare. Ich drücke mich in dem Avatar aus, aber die Computerspieler wissen, da ist das gut untersucht, dass sie natürlich nicht die Avatare sind. Bei Facebook, wir haben da Untersuchungen dazu gemacht, ist das ein bisschen schwieriger, weil bei manchen Kindern und Jugendlichen ist das so, die wissen sehr genau, dass sie sich selbst in Facebook inszenieren, dass sie das aber nicht sind. Andere identifizieren sich aber so weitgehend mit ihren Facebook-Seiten, dass
und den Teil meine ich. Also das Phänomen taucht auf,
ja.
Zusammen. Oder ich kenne sogar praktische Beispiele von Erwachsenen, die so durch diesen Facebook-Kontakt, also diese neue Form, in der Eifersucht praktiziert wird, ja. Dass man verfolgen kann, der getrennte Freund macht jetzt das oder ist verabredet oder der und so weiter. Also dass man über weite Distanzen im Grunde, also dass da etwas stattfindet, dann empfinde ich das ein Stück weit so, dass das Medium den Menschen ein Stück weit prägt oder
ja.
Natürlich sind es auch Eigenschaften, die auch in den Menschen sind. aber es gibt ja diesen schönen Film, ich weiß nicht, ob Sie ihn kennen, wo quasi eine Beziehung über einen Computerstimme läuft, die Johansen, die da, ich weiß nicht, ob Sie den Film können. Also es ist eine fiktive Liebschaft mit einer Computermaschine.
Ja. Ja.
Also das sind so die Fiktionen und ein Stück weit sehe ich das auch an solchen Stellen, wenn ich so...
Was das da passiert, an der Stelle kann man es ja sagen, also in der Medienpädagogik ist... reflexiver Umgang mit dem eigenen Medienhandel irgendwie seit Jahrzehnten irgendwie im Tophaus. Und das fehlt dann, wenn ich mich mit dieser Figur identifiziere und nicht sozusagen erkenne, dass das eine mediale Inszenierung ist. Das ist so ein, das Phänomen kennen wir eigentlich schon länger, und zwar aus dem Star-Kult. Parasoziale Interaktion. Wenn ich mich mit dem Star identifiziere und die Person mit der Rolle, die den Film spielt, verwechsle oder auch die jetzt in der Marketing-Öffentlichkeit irgendwie, das sind ja zwei verschiedene Sachen. Ne? Das ist also ein Star und die Person, die sozusagen den Star spielt, irgendwie, das ist ja nicht einfach das Gleiche. In die Position kommen jetzt aber auf einmal ganz viele Leute in Facebook, wenn ich irgendwie 1 Million Likes habe, irgendwie dann bin ich ein Facebook-Star. Sozusagen. Dann, wenn ich diesen Unterschied mehr realisiert habe, dann habe ich irgendwie eine Schwierigkeit, dann kann ich mich auch schlecht selbst bestimmen, sondern dann werde ich irgendwie, weil ich mich mit der medialen Infrastruktur identifiziere, dann durch die mediale Infrastruktur bestimmt.
Es gab noch nie eine Zeit, wo der Mensch so von außen beeinflussbar und bestimmbar war.
Also wenn ich jetzt mal etwas Böse sage, irgendwie, dass die Priester in Kirchen irgendwie ähnliche Sachen gemacht haben.
Ja, das stimmt. Aber ich sehe da einen Unterschied drin, weil das heute global präsent ist. Also weil es gibt doch diesen Turing-Test oder wie der heißt, ja. KI. Also was weiß ich, künstliche Intelligenz ist dann, wenn so und so viele Leute nicht erkennen, dass sie mit dem Computer sprechen, ja, oder irgend so ähnlich, ja, ist das. Also und wenn ich
75% der Benutzer innerhalb von 21 Minuten nicht identifizieren, aber an einer Terminal-Maschine oder
so. Turing-Test oder so ähnlich. Und ich sag mal, mir kommen manche Dinge, die ich so aus diesem Zusammenhang real mitkriege. Ja, also zum Beispiel auch, dass jemand, also natürlich sind das ja keine Maschinen, sondern das sind Avatare letztlich, wo jemand sich im Internetkontakt als jemand ausgibt, der nicht ist, oder eine Frau als Mann oder ein Mann als eine Frau. Da beginnt etwas vollkommen Neues. Es sind nicht mehr die Identitäten da, wie die früher waren, sondern medial bedingt und deshalb auch Medienkompetenz, also um nochmal zum eigenen Thema zu kommen. Also da findet eine Veränderung statt, die mit uns Menschen etwas macht.
Da kommt eben, und das ist sozusagen, da zielt das drauf,
ja, ab, ja,
nämlich dann die Frage, worauf, also was ist das Ziel der Reflexion dieser Veränderung? Ja. Das Ziel ist sozusagen, dass die Menschen das bewusst haben. Ich muss Sie jetzt weiter schicken. Wir müssen einmal wechseln. Time to change.
Hallo ihr Lieben. Ihr werdet schnell bemerken, ich bin der einzige Wiener im Wiener Medienkollektiv. Christian ist ja Deutscher, die Bellin ist Türkin und Wolfgang kommt auch aus Deutschland. Jetzt soll man sich in die Mitte stellen. Okay. Das ist insofern interessant, weil ich österreichischer Historiker bin eigentlich und über Umwege in die Medienpädagogik kam. Wir geben eine medienpädagogische Fachzeitschrift heraus in Österreich, die heißt www.medienimpulse.at, können Sie sich notieren und einfach mal durchblättern. Die wird vom BMBF herausgegeben, also vom Bundesministerium für Bildung und Frauen in Österreich. Und ich bin der Chefredakteur. Und bin so an Christian Swerts Lehrstuhl gekommen, bin dort jetzt wissenschaftlicher Projektassistent und möchte gern bei Sven Kommer in Aachen promovieren. Das ist eine komplexe Sache, aber nur, dass Sie ungefähr wissen, mit wem Sie es jetzt da so ein bisschen zu tun haben. Und worum es mir jetzt geht, ist Ihnen ein bisschen zu erläutern, was mein Projekt im Verband des Medienkollektivs, so nennen wir uns in Wien, im Übrigen auch in Erinnerung an die Kollektive der 70er Jahre, ja, so meinen wir das. Wir holen die roten Fahnen aus dem Keller, sagt Christian oft. Also das ist eine klare linke Kollektiv. Wir haben gerade geredet, der Abschluss der letzten Runde war 1848. Wenn ich es heute noch schaffe, fahre ich in die Paulskirche, weil ich noch nie in der Paulskirche war. Ja, und weil wenige Linke wissen, dass ein guter Österreicher, ein Mann, also die 1848er Revolutionäre in der österreichisch-ungarischen Monarchie sind in die Pauschkirche gefahren. Das wissen Rechte sehr oft, die Linken wissen das gar nicht, wenige. Ne? Deswegen wäre es für mich wirklich mal in die Pauschkirche einzutreten als Österreicher und also auch ein wenig als Deutscher, wenn Sie verstehen wollen, was ich meine. Ja, also ich bin sehr anti-deutsch, wenn jemand auf Deutschland spielt, aber wenn jemand Deutschland auf die republikanische Tradition sich beruft, nicht auf große Deutsche wie Ernst Cassirer oder so, nicht? Also ich unterscheide das sehr, sehr klar zwischen der demokratisch-republikanischen Tradition des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold und den düsteren Seiten des Hakenkreuzes, sagen wir das so. Also das ist eine Diskussion, aber ich habe lange gebraucht, um das zu verstehen. Vielleicht darf ich es Ihnen vorweg noch mitgeben. Es gibt eine hellenische Tradition in der deutschen Geistesgeschichte und eine aufklärerische Tradition. Nicht? Das sind die zwei Achsen. Und ich habe lange gebraucht, weil ich habe auch Nietzsche, Heidegger gelesen etc. Und habe lange gebraucht, dass das eben die rechten Hellenen sind. Nicht? Und die Aufklärer wie Kant, der sagte, die Philosophie steht im Streit der Fakultäten links. Und er wusste auch, was er tat, weil er die französische Revolution so geliebt hat und die Konstituante in Paris natürlich vor Augen hatte, als er sagte, ich stehe links. Er wusste, was er tat. Nicht? Genau, na klar, für ist nicht für alle klar, aber wenn sie so aufgeklärt sind, dann ist es buchstäblich klar. Kurz und gut, ich bin eigentlich jetzt in meinem Promotionsprojekt mit dem Dieter Barke sehr stark beschäftigt. Also mit seiner, zuerst war ein Lapsus, ne? Also als der Vortragende Kommunikation und Kompetenz zum Titel nicht zu Ende brachte. Und das war witzig, ich hatte einen Aachener Vortrag vor 5 Monaten und hatte panische Ängste anfangs aus verschiedenen Gründen, aber dann lief es gut. Und ich habe dem Barke seine Habil vorgestellt, weil ich sie wirklich zerlegt und wieder zusammengebaut habe und merkte, naja, eigentlich hat sich kaum jemand den Text so genau angesehen. Nicht? Und das Spannende ist, 73 in Bielefeld, also linksliberal orientiert, nach dem Mai 68, nach der Habermas-Luhmann-Debatte 71, nicht, versucht der Barke Habermas und Luhmann auszutarieren. Meine Pointe ist wieder, das geht gar nicht. Ne? Also man muss Habermas oder Luhmann machen. In der Frage von Systemstabilisierung oder Systemüberwindung. Der Band von Habermas-Luhmann hieß ja Sozialtechnologie, also deskriptive Sozialtechnologie, das Systemstabilisierung oder kritische Theorie der Gesellschaft. Na, der eine hat eine hegelianische Tradition, der andere hat eine marxistische Tradition aus der Frankfurter Schule. So. Also das ist der Barke-Teil, da sitze ich gerade, das ist der erste Teil meiner Dissertation. Und der späte Barke, ich könnte jetzt lange über Barke reden, weil ich ihn auch wirklich schätze. Ne? Ich bin ein Bewunderer auch aus seiner unglaublich ausdifferenzierten Theoriebildung, die allerdings, das ist die Pointe, die ich Ihnen mitgeben will, in der Habil kein einziges Zitat aus Frankreich, nichts. Alles angelsächsisch, ja? Also Lyceer, Kommunikationstheorie, Watzlawick, Systemtheorie, Luhmann, Kybernetik, über Horst Reimann, über Norbert Wiener, über Stafford Beer, das hat er alles drauf. Das ist sehr, sehr bewundernswert, finde ich, für die Zeit.
Wir sind auch jetzt für das Thema, also mit so einer
Medien. Das kommt von Christian jetzt, ne? Oder?
Ja, oder gibt es hier ein eigenes Thesenpapier?
Ich habe leider das Thesenpapier nicht kopiert.
Ja, nee, oder ich frage jetzt mal, also. Habermas war ich so einiges, ja. Luhmann auch, mit dem Bad.
Okay, Martin, ich würde Ihnen gerne mitgeben, ich wollte es nur vorstellen, dass ich von Barke ausgehe und dann eine späte Notiz, der Dieter Barke ist eigentlich der Diskursbegründer der Deutschen oder einer der Diskursbegründer der deutschen Medienpädagogik. Nicht? Also seine Habil aus dem Jahr 1973 kann man neben anderen natürlich auch, aber als eine der Gründungsurkunden der Medien, auch nach dem letzten Vortrag. Er hat den Barke zitiert. Genau, er hat ihn zitiert. Beim Barke sagen wir alle in der Bildungswissenschaft Medienkritik, Medienkunde, Mediengestaltung. Mediennutzung. Das ist eine Trennung aus den 90er Jahren, die auf und ab zitiert wird. Aber zurück auf seine Habil ist kaum jemand gegangen, um sie sich genau anzuschauen. Das habe ich jetzt kurz vorgestellt. Und eine späte Notiz von Barke ist für mich, der in Frankreich studiert hat, interessant, weil der Barke sagt, der Bourdieu ist eigentlich durchgängig anschlussfähig mit dem, was ich gemacht habe. Und so behaupte ich, dass der Barke ein deutscher Linksliberaler war und der Bourdieu dem entgegen noch ein Stück weiter nach links gehen konnte, weil der Mai 68 die Institutionen in Paris härter und schärfer angegriffen hat und sich besser positionieren konnte als in der Bundesrepublik. Und dann wird der Bourdieu als Medientheoretiker sozusagen auf Wunsch Dieter Barke sehr interessant, weil ich in 2 Papers zeigen konnte, dass auf 4 Ebenen Medienbegriffe beim Bourdieu eine Rolle spielen, sei das auf der Ebene des Diskurses, also der Symbolsetzung, symbolischer Austausch ist ein Übertragungsvorgang und damit medientheoretisch relevant, Zeichen werden ausgetauscht, Symbole werden übertragen, das ist einmal diese diskursive Ebene der Medientheorie, dann kommt die praxeologische Ebene der Mediennutzung im barkischen Sinne beim Instrument des Diskurses also schon ins Spiel, das heißt Diskurse, Zeichen, Sprache können nach Bourdieu als Medium begriffen werden. Dann in einem zweiten Schritt ist der Habitus, einer der Kernbegriffe seiner Bildungssoziologie und Medientheorie, wie ich sage, als Speicher begriffen. Also Sie tragen sozusagen nach Bourdieu Ihre gesamte Geschichte im Leib. Na, also Ihre Familiengeschichte, Ihre Bildungssozialisationsgeschichte ist gleichsam abgelagert. Nicht? Die Freundinnen, die Sie hatten, die Freunde etc., Kollegenkreise, die Ausstattung mit Kapitalsorten, ist alles im Habitus gespeichert. Das sagt er so. Das kann man anders sehen. Aber man sieht, dass die Habitusbegrifflichkeit Bourdieus auch medientheoretisch ausgewertet werden kann, so wie auch seine Feldtheorie. Nicht? Wir stehen in einem Feld, so eine Tagung, wie wir sie heute erleben, ist ein akademisches Feld. Da gibt es unterschiedliche Kapitalsorten und es gibt Spannungszustände und Widerstände. Ja? Genau, weil wir Widerstände gesagt haben. Die Pointe bringe ich dann am Ende noch, weil es eine schöne Resistanztheorie dann beim Bourdieu gibt. Ich gebe Ihnen nur den dritten Schritt mit. Er spricht viel von Fotografie. Er hat selbst viel fotografiert, der Bourdieu. Das heißt, das technische Medium der Fotografie, eine illegitime Kunst, heißt der Text. Die Fotografie spielt eine eminente Rolle. Dann hat er Television, also zum Fernsehen, hat er zwei Vorträge gehalten im Fernsehen, auch das ist medientheoretisch relevant. Und dann noch das Aufnahmegerät, wenn er Interviews führt. Also wenn ich Sie über Ihre Lebensgeschichte interviewe, steht ein Aufnahmegerät da und wir nehmen das auf und dann wird das nach Oevermann ganz feinnervig transkribiert. Und dann können wir unter Umständen zeigen, dass der Neoliberalismus in Ihrem Lebensweg die Flugbahn geknickt hat oder etc. Das macht er in elender Welt nicht. Also auch da spielt das technische Medium des Aufnahmegeräts eine eminente Rolle. Und in einem vierten Schritt möchte ich sagen, dass die, und das ist die Schlusspointe meines Statements, dass er von der Universität sagt, sie ist eine kybernetische Selektionsmaschine. Im berühmtesten Text zur akademischen Welt, im Homo Academicus, sagt der Bourdieu im brillanten Kapitel über die Kategorien des professoralen Verstehens, dass die Professoren in ihren Adjektiven soziale Unterschiede auf das Brutalste reproduzieren. Also in den Verwerfungen, also unter jeder Kritik, nicht? Und dieses Kapitel ist wirklich das Herzstück seiner Bildungssoziologie, das ist das, worauf er am meisten stolz war. Und da passierte folgendes Tagungsthema Widerstand ist im Französischen die Résistance natürlich, nicht? Aber auch im Sinne, wie wir sagen, jemand leistet Widerstand nicht im Sinne der Résistance, sondern certaine Résistance. Die anderen konservativeren Professoren am Collège de France hatten ob dieses Kapitels certaine Résistance und Résistance certaine, also sicheren Widerstand, gegen die Tatsache, dass ihre Köpfe sozusagen im akademischen Feld von Paris Selektion betreiben und soziale Unterschiede auf das Brutalste reproduzieren. Und jetzt sage ich nichts mehr.
Ja. Ich bin etwas geplättet. Also Sie haben ein immenses Wissen anscheinend, aber ich war jetzt irgendwie auf was ganz anderes eingestellt. Ja. Und ich brauche jetzt erstmal einen kommunikativen Prozess. Ja. Sie haben uns jetzt hier was auf den Tisch gelegt. Ja. Und das, ja, und ich muss das jetzt erstmal einatmen.
Okay.
Also ich könnte mich bei einer anderen Gelegenheit gerne darauf einlassen, weil ich finde es so interessant. Ja. Ja, aber jetzt in dem Zusammenhang, in dem ich mich hier wähle, kann ich es noch nicht einordnen, was ich jetzt damit was machen soll. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Also das war für mich jetzt mehr so ein kurzes Referat, wo ich jetzt mindestens eine Woche drüber nachdenken muss.
Es waren ja so viele Themen auf einmal. Ja.
Also finde ich alles, das triggert bei mir ganz viel an. Aber jetzt zu dem Thema, ich muss wieder Abstraktion zu konkreten.
Dann könnte ich sagen, dass wir in der Unterrichtsklasse, in der ganz konkreten Unterrichtspraxis sehen, dass das, was ich jetzt sehr theoretisch und metatheoretisch vor Augen geführt habe, sich realisiert und argumentieren lässt, in Feld, ganz, ganz konkret. Dass man in der Schulklasse merkt, wie Symbole übertragen werden, wie mit ihnen gehandelt
oder
wird.
Oder nicht übertragen werden. Oder,
ja, oder nicht oder, kommuniziert
ja, ja,
wird.
Ja, nicht kommuniziert wird oder so eine Eigenbewegung entsteht.
Ja.
Also wenn ich das so auf diese Bildungslandschaft, die wir jetzt in Deutschland haben, oder konkret nehmen wir das Frankfurter Schulsystem, was ich gut kenne, und dann geht es mir halt so, dass das eine sehr antiquierte Form ist, Wissen zu vermitteln, dass man schon vieles darüber weiß, wie es anders geht, also dass es nicht das Abführen von Geräuschen, wie der Herr gesagt hat, sondern um das Entzünden von Feuern geht, im Vermitteln von Wissen. Und das wird in zu wenig Schulen praktiziert, oder es sind ein paar schöne Momente, die man hier und da erlebt. Also zu meinem Hintergrund, ich bin in der ambulanten Einrichtung in Frankfurt, im Kindergrunde den größten Teil der Verlauf der Schulen, weil ich in alten Stadtteilen ambulant unterwegs war und im Unterricht hospitiere. Ja. Und kann ich schon sagen, wie der Unterricht, also dass er mir da vielfach überhaupt nicht gefällt, weil es viel zu oft noch frontales
Verhältnis genau. ist. Genau, das war aber
nicht ein Diskurs, also nicht ein Diskurs oder nicht Klassen. So gesamtheitliches an einem Thema arbeiten, wo man das Wissen der Welt sich erschließt, indem man in komplexen, also in einem bestimmten Thema so sich zurechtzufinden. Ob das jetzt Grundschüler sind oder im 10-1-Bereich, Gymnasium und so weiter. Also das ist alles noch so gewisse Kinder aus meiner Schulzeit. Und ich weiß aus meinem eigenen Land, mein Leben lang, dass das, was ich heute weiß und was ich mir entschlossen habe, das habe ich trotz Schule gelernt und nicht neben Schule. Ja, und das, wenn jeder bei sich nachguckt, wie Lernprozesse bei ihm vorangegangen sind, also was weiß ich, der eine kennt vielleicht Musik, der andere kennt sich mit Computern gut aus, der andere damit, dann hat er sicherlich mit ganz persönlichen Interessen zu tun, denen ihm nachgeht, dann hat er vielleicht auch mehr an der Schule einen guten Lehrer gefunden, so würde ich oder gar nicht auch ein, würde ich mal sagen. Also der so eine aufgeschlossene Art und Weise. Also, und das sind so die Themen, die es bei mir auch.
Vielleicht darf ich Sie nach dem sehr theoretischen Vortrag auf unsere Zeitschrift verweisen. Sie werden sehen, da steht www.medienimpulse, einfach Medienimpulse. Medienimpulse.at. www.medienimpulse.at. Ja, da ist wirklich sehr vieles von dem, was Sie gesagt haben, der Beweis dafür, dass ich ganz auf Ihrer Seite bin. Ja, wirklich. Also die Frage des Frontalunterrichts natürlich. Und tut mir leid, wenn das ein zu theoretischer Schwall war.
Was aber gerade ganz interessant fand.
Ja, Ati. Ja.
Was aber gerade interessant fand, war die Vermerke auf linke Philosophen beziehungsweise und halt auch Konservative. Hat sich gerade so die These gebildet, dass es vielleicht so ein Problem mit dem Frontalunterricht, dass wir versuchen, alles gleich zu machen. Also jetzt wir Richtungen überhaupt nicht mehr in Betracht ziehen, in welche Richtung auch immer, in den Konservatismus oder Linksliberalismus.
Oder Linksradikalismus.
Ja, gibt es auch. Also will ich nicht abstreiten. Ich habe
überall stärker als in Deutschland.
Ich kenne das, ja.
Ja, vielleicht darf ich das sagen. Ich glaube, ich habe das zuerst mit der vorherigen Gruppe gesprochen. Ich glaube wirklich, ich habe in Paris studiert, ne, und die Lehrer sind radikale Linke. Also nicht alle, aber viele. Und zwar deshalb, weil radikal links zu sein nicht heißt, Terrorist zu sein. Also dieser komparatistische Vergleich des deutschen oder des französischen Bildungssystems ergibt, glaube ich, wirklich, dass die 68er, weil die Revolte fast erfolgreich war, sich in den Pariser Institutionen besser platzieren konnten als im deutschsprachigen System.
In der Frankfurter Schule gibt es ja auch noch. Und das ist ja auch etwas, was man in der Hochschullandschaft in Frankfurt durchaus noch merkt.
Das habe ich jetzt noch nicht gesagt. Also ich versuche gerade, wenn wir reden, ich versuche diese Foucault-Bourdieu'sche, Hansiersche, radikale linke Kritik mit der Frankfurter Schule, die auch eine radikale Gesellschaftskritik war. Man kann ja nicht sagen, dass Adorno nicht radikal war. Man kann in Deutschland schwer sagen, radikal. Weil der radikalen Erlass und so, nicht? Weil das so mitschwingt, nicht? Aber ich habe in Paris studiert, das ist wirklich wahr. Ich habe lange nachgedacht, der Derrida sagt das, Foucault, alle, sie sagen, moi je suis militant. Sie sind Kritik-militant. Militante Kritik, sagt Bourdieu zum Beispiel. Ne? Er sagt, ich bin militanter Aufklärer. Sie verstehen, was ich meine, nicht? Ich kann gut Französisch und ich spüre, was passiert, wenn man das so rüberzaubert mal in den deutschsprachigen Raum. Ich bin kein Terrorist, aber ich bin sehr radikal links, wie Jacques Rancière, Slavoj Žižek. Und man findet auch manchmal in der Bonner Republik Leute, jetzt unabhängig von Rudi Dutschke. Aber zuerst hatten wir, der Habermas wurde als Linksliberaler, als Linksradikaler eingestuft in den 70ern. Ja, na klar. So, eben. Und er, genau, und den Habermas als Linksradikal zu bezeichnen, gut, dann ist er es eben, ja, würde ich dann sagen. Ne? Er hat eine gewisse Radikalität in dem, was Demokratie heißt für ihn.
Aber was passiert jetzt in den Bildungsbereichen? Ich sag mal, ich kriege viele junge Kollegen, die aus dem Sendariat kommen, oder viele junge Leute, mit denen ich spreche, selber Kinder in dem Alter. Also ich kriege die oft als sehr unpolitisch und wenig kritisch mit. Ja? Und und kriegen eine Medienlandschaft mit, worum es ja hier eigentlich geht, wo ich das Gefühl habe, es ist ganz viel Wissen da, also angeblich, also in diesem ist es überall verfügbar, aber in der Omnipräsenz ist quasi, also wird das Wissen vernichtet, weil man weiß gar nicht mehr, was wahr ist. Ja, das, was ich mir da aus dem Internet hole. Also es gibt nicht mehr das Beziehungswissen, das Wissen, was also jetzt durch einen Lehrer vermittelt wird. Oder, also man holt sich dann für irgendein Referat oder für irgendwas, was man für die Schule zu tun hat, das holt man sich dann im Internet und schreibt es auf. Und ich habe den Eindruck, diese Auseinandersetzung mit Wissen passiert nicht mehr. Und bei einer Medien, also wenn ich jetzt nochmal zu dem Thema hier komme, worum es hier geht, um Medienpädagogik oder was da passiert. Ich finde, es müsste oder die Kompetenz müsste vermittelt werden, diese vielen guten neuen Möglichkeiten zu nutzen, aber in einer aktiven Art und Weise der Auseinandersetzung. Ja, nicht das zu oft erlebe, dass die Lehrer, die kennen sich gar nicht aus damit und sind mit Schülern konfrontiert, die da in ihrer eigenen Zukunft leben und also diese Medienwelt beherrschen, aber natürlich sehr viel kreieren, oder das nur sehr viel kreiert aufnehmen oder unkritisch aufnehmen, zumal auch ganz viel manipulative.
Aber Sie haben jetzt auch aus dem Handgelenk, das wäre so eine Pointe, die mir gefällt, Sie haben jetzt aus dem Handgelenk von der Aufnahme gesprochen. Ne? Sie nehmen es auf, Sie nehmen Wissen auf.
Sie nehmen Wissen auf.
Also es steckt schon in der Alltagssprache, steckt Medientheorie drin, das wollte ich nur sagen.
Ja, natürlich, auf jeden Fall. Also das sehe ich unbedingt. Also mir da auch keiner, der das irgendwie verurteilt. Nur ich sehe, also ich habe auch so, dass ich habe auch eine Zeit lang auch den Zugang zu kriegen, auch die ganzen Videospiele oder sowas. Das sind ja hochinteressante, auch sozial kompetente Zusammenhänge. World of Warcraft, dachte ich mir, es wäre ein Ball.
Vielen Dank für diese zweite Runde.
No, not in university. I'm in a project which is make prevention against violence with children and youth.
Mm-hmm.
Okay.
And
you? I'm a social worker from Frankfurt. Mm-hmm. I work with teenagers.
Yes. Okay. And today I will I ask about what you work because and in my talk it's focused on the current situation for education technology in Turkey. And there's a project, it's going on in Turkey, it's about education technology, and I will talk about that project and their problems and something like that. And education technology in Turkey, it's completely, mostly focused on the technology part more than educational part. And that project, the project name, maybe you heard because it's a very big project. And I think it's one of the most biggest budget, one of the biggest budget for the project about education technology. And it names the movement to enhance opportunities and improve technology. But they mostly focus on improve technology than education part. And in that project, the government distributes tablet computers to all kids, they are grade 5 to 12. So they are so young. And
5 years?
No, 5 grade, not years. It's like a 10 to 17, something. So, the public schools, all of the public schools.
And there is just one form of public schools for 5 till 10?
For one tablet, for each kid.
I understood that. But in Germany we have got, for the children who are 10 years old, there are different kinds of schools.
Oh, okay, yeah.
And Turkey is orientated on the French system, I guess.
We have different kind of schools, and we have science schools, social science schools, regular lycée, we call it, and a technical lycée.
But there's just one school.
What?
When the children are 10 years old, there's one type of school.
At for 5th grade, yes, it's one type.
From 5 till 10.
5 till 12, not 10. 5 till 12, one kind, only one kind. And actually it's just changed. They changed the system 4 plus 4 plus 4. 4, the first 4, it's only one. And then you have a second 4, it changed some kind, like not too many. But for the last 4 time, they have many kind of schools. Mm-hmm. 4 plus 4 plus 4.
So they specialize in science?
Mm-hmm.
Or in
science or social science or health science or technical. They change.
Which age? At the age of 16 or?
It starts at 6,
yes.
6 age. Start for the first 4,
yeah.
And then 10 for the 6, the 10 age starts for the second term 4,
yeah.
And then 12 to 16 for the last 4. Last 4. And they distribute these tablets for this 2 term, last 2 term, 10 to 16. Right? And because it's a developing country and it's a big young population, it costs a lot. And they also distribute a whiteboard for all schools, even if they don't have teacher some part of the country, but they have whiteboards or interactive boards in the schools. So technologically, it's completely okay now. But the problem is in education part, because before the project, the country, it's not, they don't ready this kind of project,
mm-hmm.
because they don't have teacher education, teacher training,
mm-hmm.
and the parents also don't know how to behave. No, they don't have to use the parents. They don't have to use whiteboard.
No.
But
the teachers.
Teachers,
how to.
No, they don't know. They don't know. And also, they don't know how to classroom management, because all of the kids have a toy in their bag.
Mm-hmm.
And also, the other problems, educational material. There is not enough educational materials for these tablets. These are the problems, and it's the distribution part, it's completed. Now the problem is coming. And now, it's 2012. 3 years ago it started. And it will continue 2 more years, and in that time they will complete into training and creating educational materials. But many problems will coming for the list, and they are making many conferences about the project because it's a very huge project, and most of the people working for this project, many experts.
Just one school, every school at this place?
No, all of the schools.
How many schools? 10 schools? 20? 100? How many schools?
1,000 maybe, more than, maybe million. All Turkey.
In the
all
country.
All Turkey.
All country.
Mm-hmm.
For the
come.
For the all come, yeah. It's, yeah. And. Yeah.
Amazing, yeah.
But it's not the only one example for Turkey.
Mm-hmm.
They did it in many other countries, it's a developing countries.
Mm.
I think it's. And behind of the project, there is also many political issues, because the machines, the devices, not well equipped. Because 3 years ago, when you take tablets, it cannot work 3 years later, because technology is developing,
mm-hmm.
and everything is changing. So. Maybe at the end of the project, it will be the Turkey will be technology garbage, computer garbage the schools. And when we look at the other part, the political part, the government sometimes cut down the internet. For, yeah, like YouTube was cut down 3 years ago. 3 years ago, Facebook, Twitter, always it's cut down. But they are also showing that they are support the education for technology,
mm-hmm.
because all of the kids have computer. But how they will use.
I have to ask this question, why they do that? Why they wanted to give every child an iPad or tablet or whatever? What was the reason? There must be any reason to do it. And if you spend millions of lira, the public will ask you questions why you did that. And what is the answer? The
public is not asking. But I think the reason is, it's they send me a tablet to my kids, and they think that it's a one vote in the family, because the government do something and give a device for my kid.
That's a recipe for Erdogan to get so many votations.
Yes, exactly. Yes. Yeah. And
I heard about that.
But completely it's my opinion. But I think many people, because public also think that why he's doing that, because it's expensive. And if I'm not working at the university, if I'm just at home and growing my kids, and I'm thinking that oh, it's a good thing because they are giving computer. But in the behind, I wouldn't know that it's not just a device, because it's also occur many problems. The easy problem, only one problem is when you take other, when you put down the other thing there. Classrooms are crowded, and think that 60 person in the classroom, and all of them trying to connect the internet, and it's just a bomb for the health. It's a cure for the cancer or everything. It's not a good thing, but they think that it's a good thing. They are doing very good things for our kids, but it's not.
But what is so wrong to give a child a tablet?
Sorry?
What is wrong? What's the wrong? What are the wrong effects if you give a child a tablet?
Okay, wrong effect is they don't know how to use it for educational purpose, but they know very well to use as a toy. Mm-hmm. And they use, you were working about the violence, or you?
Mm-hmm.
Okay, so it's also occurs many problems for the cyber ethics, cyber bullying, and many, many problems, but they don't know how to take care of themselves.
Mm-hmm.
And the parents doesn't know how they put restriction mm-hmm. to them, because the government give the tablets to them,
mm-hmm.
and they belong to this device.
Mm-hmm.
So they can use it because they are saying, okay, use it.
So
it's yours, just use it.
Are there studies that cyberbullying changed in the last 3 years?
Mm-hmm.
Okay. I mean, you just said before they use it as a toy. I don't think it's negative to use a toy,
mm-hmm.
because playing is something very important.
Mm-hmm.
Cyberbullying, of course, it's a big issue around the world. It doesn't matter if you get your tablet from the government or from the parents. So I would see the other side to be more education, but I don't think it's the worst thing is the government gives this tablet. It's equality more or less, if you see it like that, because even the poorer kids get some devices, but not for sure in Germany, because if you're poor and you can't afford a tablet, you don't have one.
That was their point, that the name of the project also give the opportunity to kids.
Yeah,
that's their
kind of
opinion.
Equality.
Mm-hmm.
It reminds me on an experience, I don't know if you know that, in India there was in a big town, I don't know if it was Delhi or somewhere else, a big IT company. They were at the side of the ghettos, where there was war and the ghetto people live, and they put a computer with internet, a very robust computer, they fixed it in the wall, and didn't tell the children everything, how to use it, but the children by themselves, they got by trials and error, how to use internet and how to get into this. It was described, some people reacted very aggressive and said for ethic reasons it's not okay, and then it was became a kind of experience, and it was described in some papers. It was the one thing, the other thing.
Herzlichen Dank. Letzte Runde. Hier gibt es uns auch Medien, aber das Klassischere. 100 Papier. Ja, wir haben alle bei Papier geblieben. Worum es mir geht, ist, dass wir uns alle, zumindest wenn wir auf dieser Tagung sind, wahrscheinlich darauf einigen können, dass Medienkompetenzförderung wichtig ist und wir die irgendwie brauchen. Also ich arbeite an der Universität Wien, hauptsächlich ein Doktor über Kinderfilme. Sozusagen hat große meine Arbeitszeit, und daneben bildet mich gerade der Disziplintheorie der Medienpädagogik. Was ist das eigentlich? Überwiegend im wissenschaftlichen Kontext, weil sehr viel das Label für sich beansprucht, aber sehr unterschiedliche Vorstellungen da sind. Also es kann sein, irgendwie mit Medien zu lehren, und irgendwie PowerPoint ist halt schöneres als ein klassisches Tafelbild. Es kann aber auch sein, ich bringe Kindern was über Medien bei, bis hin zu eigentlich meine Informatik, und das Einzige, was ich von Informatik kenne, ist ein Computer oder so. Das sind so alle Positionen. Ein Teil davon ist das. Ich sage, es geht mir darum, was wollen wir den Menschen über Medien beibringen? Und ein Argument ist, dass die Leute sehr viele Medienkompetenz schreien, aber damit sehr unterschiedliche Dinge gemeint sind. Und ich habe versucht, das aufzudröseln. Das sind jetzt Positionen, die im wissenschaftlichen Kontext vertreten werden. Ich finde das interessant, die mal mit der Praxis abzugleichen. Deswegen bin ich da. Sie können mir da ja berichten, ob Sie die ähnlich erleben oder ob da eine ganz andere Position kommt und das alles mit der schulischen Realität nichts zu tun hat. Das vermute ich sogar. Und ich habe dann versucht, die einzelnen Konzepte mal einer politischen Idee zuzuordnen. Das lag daran, dass lange Zeit mal galt, Medienpädagogik muss politisch werden, das Ausspruch. Und meine Position ist ja, die ist es doch eigentlich immer schon gewesen. Und wir haben das halt nicht so deutlich gemacht. Zum Beispiel eine klassische Position ist es, Medienkompetenz als Jugendschutz zu denken. Es gibt so einen Frankfurter Lehrer, Günther Steppich, der auf seiner Homepage schreibt, Medienkompetenz ist Jugendschutz. Und das ist natürlich eine Position. Ich neige dazu zu sagen, es ist natürlich nicht die einzige. Und jede Position, die ich vorstelle, ist eine Verengung in gewisser Weise.
Wir diskutieren auch mit Steppich auch immer wieder mal. Das ist ein bisschen sehr beengter Begriff.
Und die Klasse, ein sehr guter Mann, weil er bietet immer Diskussionsstoff.
Ja, ich habe mit Ihnen in der Facebook-Gruppe auch wunderbar gestritten. Ich habe mit Ihnen auf der Facebook öfter mal gestritten. Was mich an diesem Kompetenzbegriff stört, wie ich sage, es ist wichtig. Unwichtig ist, ich würde es ungern Medienkompetenz nennen. Die Grundidee ist so, dass Medien ein schädlicher Einfluss sind. Also sowohl für die Kultur als auch für das einzelne Subjekt. Und so besitzt sie das Bewahren der Hochkultur. Also es kann gar nicht sein, die Idee ist irgendwie, egal was neu ist, das ist schlechter als das vorherige, weil wir haben ja schon eine gute Kultur. Das ist das Argument. Das lässt sich zurückverfolgen. Eigentlich ist Plato, also wenn die Leute schreiben, dann können sie ja nicht mehr Rhetorik ordentlich. Und gut ausgearbeitet ist von Kaspar Marthe für den Schundkampf im Kaiserreich. Wir reden jetzt hier so Wechsel zum 19. Jahrhundert. Und gab es einen Volksbibliothekar, den Ernst Schulze, der war in Hamburg tätig, der hat gesagt, Schund sei literarisch wertlos und, das ist noch viel schlimmer, moralisch gefährlich. Er nennt da so vier Argumente. Eins ist irgendwie, wenn man das liest, also reden jetzt so Western-Heftroman, dann verliert man den Sinn für Gut und Böse und das moralische Empfinden geht futsch. Vor 8-9 Wochen hat der innenpolitische Sprecher der SPÖ in Österreich noch das Gleiche gesagt, sinngemäß, wenn man nur GTA spiele, dann hätte noch kein Gefühl mehr für Gut und Böse, wird zum Dschihadisten. Also die Medien sind schuld, dass man das mehr hinbekommt. Auch unter Verblöden, also Verblöden war schon immer so, aktuell ist es spitzer, aber im 10-Jahrestag gibt es da einen, der irgend sowas von sich gibt. Was ich da schockierend finde, ist, dass das Subjekt immer nur Opfer von Medien ist. Und zwar nur. Interessanterweise, natürlich ist es das auch mal. Also wir können nicht kleine Kinder jedes Medium zumuten. Das will ich damit nicht sagen. Aber dass das so die grundlegende Fiktionsfolie ist. Und man eben gucken muss, wie weit die für wen angebracht ist.
Aber wir sind uns darüber im Klaren, dass es bei einer Ausgabe von Goethes Werther auch schon gab, dieses Medienbuch. Auch, dass dieses Buch dann auch etwas Verderbliches von vielen Verderbliches gehalten wurde, weil es Hysterien ausgelöst hat und so immer weiter. Ja, also das heißt, das ist letztlich nicht mit den Medien, mit dem Medium unmittelbar verbunden, sondern mit dem, dass es Veränderungen transportiert.
Ja, mit dem Medium selbst hat es gar nichts zu tun. Ja. Grundsätzlich ist das wirklich dieses Argumentationsschema, hat sich bei jedem neuen Medium durchgezogen. Für den Kaiserreich kenne ich das am besten aufgearbeitet, aber Goethe hatten wir das schon mal. Und die Argumente sind schockierenderweise immer die gleichen, nur das Medium wird ausgetauscht. All das, was er damals über Heftromane oder eben das Buch gesagt hat, sagt man jetzt über die Computerspiele. Und ich weiß nicht, was das nächste Medium sein wird, was so einschlägt. Ich weiß auch genau, was das erste Argument sein wird. Da sind wir Realität geht verloren. Das ist immer so. Die klassische Medienpädagogik, die sie in der Wissenschaft hat, sich mit Dieter Barke entwickelt. Die Kollegen Barberi haben sie ja schon gehört. Das hätte ich das jetzt kurz mache. Die hat so einen marxistisch-emanzipativen Layer. Und es geht bei dem gleich darum, Medien um den Selbstzweck wieder kennenzulernen. Also, wir wollen nicht alle. Es geht nicht darum, Medien. Es geht nicht darum, Medien als Selbstzweck kennenzulernen. Man soll die natürlich einsetzen, um sich irgendwie politisch zu artikulieren, um seine Meinung, die man als armer Arbeiter in der Regel da nicht so artikulieren darf, auch in die Öffentlichkeit zu tragen. In den 80er, 90er Jahren hat man das mit den offenen Kanälen gemacht. Da wurden halt Sendefrequenzen freigehalten. Aktuell verlagert sich das so ein bisschen nach YouTube. Also diese Grundidee ist gleich. Brecht ist da auch so ein Passiv, wird da gerne genannt, so als Radiotheorie. Deshalb sind sehr viele Projekte da auch als Radioprojekte laufen. Katharina Sonntag hat da ein Buch zu rausgegeben zu Radioarbeit mit Schülern. Katharina Sonntag ist in Wien. Christian Berger ist so der andere Herausgeber, die kommt von der PH, haben mit Schülern so Radioprojekte gemacht und festgestellt, dass das immer noch ganz gut funktioniert. funktioniert, weil Audio wohl relativ einfach zu handhabes Medium ist. Also die Audacity ist kostenlos, man kann mit wenig Geld und Zeit recht viel machen. So ein professionelles Video braucht dann schon mehr Aufwand, den man dann in einer engen Schulstunde oftmals nicht hat. Also die massive Idee von Medienkompetenz. Das meint eben nicht nur dienen zu können, worauf ich da immer Wert lege. Und da gibt es so eine neue Idee, die kommt so aus neoliberalen Diskursen. Geht es um Employability und Employability, Arbeitsmarktfähigkeit ist das schöne Deutsch.
Employability.
Employability. Meine Stimme ist Arbeitsmarktfähigkeit. Und die haben wirklich eine Idee. Was für Medienfähigkeiten brauchen die Menschen am Arbeitsmarkt und die haben gefährlich vermittelt zu werden. Bitkom-Studie ist ein wunderbares Beispiel. Digitale Kompetenzen, noch einmal, das ist was sehr Wichtiges. Aber wenn man vor von Barke herkommt und mit einem Barke-Mensch Medienkompetenz schreit und ein Mobility-Mensch Medienkompetenz schreit, meine was Unterschiedliches und plädiere dafür, dass sie sich das mal wieder klar machen und da nicht in Koalition eingehen. Also die Carbon hat sehr oft mit Bitkom zusammengearbeitet und ich glaube, das ist nicht immer ein...
Ich muss hier aber mal ganz polemisch nachfragen. Es ist nicht so, dass hier durch diese Konservatismus, Sozialdemokratie, Neoliberalismus drei Gruppen kreiert werden, weil Haltung zu Medien, jedes hat ja auch seine Berechtigung.
Also, es geht auch nicht darum, die Berechtigung einer Gruppe abzuschalten.
Natürlich kann man die Bedrohung der Kultur, den schädlichen Einfluss diskutieren, aber das Cyberbullying zum Beispiel, ähnliche Sachen können passieren. Zur Emanzipation ist es natürlich, aber es steigert auch die Produktivität. Also es ist ja eigentlich...
Also mir geht es nicht daran, die gegeneinander auszuspielen. Wir leben ja Demokratie und Koalition sind möglich. Worum es mir eben geht, ist, dass wir uns, wenn wir medienpädagogisch professionell arbeiten sollen, unsere Zielvorstellung mal vor Augen führen sollten und so diskutieren, was wollen wir eigentlich. Weil wenn ich meinen Schwerpunkt auf diese Emanzipation lege und das Konzept an ein Bildungsministerium vorstelle, das eigentlich mehr arbeitsmarktige Absolventen haben will, weiß ich das natürlich. Und natürlich kann man auch nicht sagen, zählt mich die Arbeitsmarktfähigkeit, das kann ich pädagogisch auch nicht verantworten. Was ich aber interessant finde, ist, dass die neoliberale Idee leider oftmals bisher, es wird auch nicht weitergehen, sondern sich von Unternehmen sehr viel diktieren lässt. Es gibt eine Dissertation von Melanie Sohn, die macht eine Begriffsarbeit, sagt, das hat man bisher unter Medienkompetenz diskutiert, dann nimmt sie ein Interview, fragt Unternehmensvorstände, was wollen sie denn gerne, und sagt, ja, das ist die richtige Medienkompetenz. Also die Unternehmen sagen den Pädagogen, was sie gefällig zu tun haben. Ja, das, mir als Pädagoge tut das immer weh. Andererseits kann ich das nicht abstreiten, weil irgendwie möchte ich ja, dass die Menschen da immer Geld verdienen, weil wenn sie nicht endlich zu essen sich kaufen können, weil sie keinen Job haben, können sie sich auch nicht emanzipieren.
Aber das hat doch, hat es nicht damit zu tun, dass wir, ich sag mal, in der globalisierten Welt diese Polarisierung sind weggefahren, was weiß ich, der Kapitalismus, der hat überlebt und der Sozialismus ist sich als fahrfähig erwiesen und der Neoliberalismus bestimmt im Grunde sehr viel, ganz entscheidende Geschichte, ob das jetzt diese Großserver von Google und von Apple und von sonst was sind, die so bestimmt sind. Also ich habe dieses Buch von dem Jaron Lanier gelesen, der das beschreibt, diese Sirenen-Server, die im Grunde eine Machtstruktur schaffen, also so eine neoliberale Machtstruktur. Und natürlich wird dann auch das Wertesystem, das Neoliberale, was Sie hier beschreiben, das wird natürlich auch, das kriegt eine unglaubliche Gewichtung. Ja? Und es wird nicht, also das, ich finde das richtig zu sagen, das sind durchaus alles anerkennenswerte Werte. Wie kann man, also das ist, kann alles sinnvoll sein, aber es geht letztlich darum, eine sinnvolle Medienbildung müsste diese Ausgewogenheit auch entstehen. Ja? Und die kann aber unter den jetzigen Bedingungen nicht entstehen, zum Beispiel, weil das Sponsoring, also weil sich die Politik zurückzieht, der Ausstattung der Bildungsstätten, sage ich mal, und lässt es und sagt, die Sponsoren sollen das machen, aber die Sponsoren machen das natürlich immer mit irgendeinem Hintersinn. Genauso wie jeder Server, der betrieben wird, mit dem soll Geld verdient werden, und das heißt, da werden Daten abgezogen, die vermarktet werden, ob wir das wollen oder ob wir einem zugestimmt haben oder nicht.
Ja, also das heißt, dass das so dominant ist mit den neoliberalistischen Argumenten, was sie gerade sagen. Das hängt ja damit zusammen, dass die Zeit sehr bestimmt.
Ich gebe mir da vollkommen recht. Also man müsste alle haben. Ich sehe diesen. Die Dominanz des Neoliberalismus als Kritik. Also sicherlich hat er gute Werte vorgebracht. Der kommt ja aus dem klassischen Liberalismus und so die Freiheit des Einzelguts zu finden, da würden wir nicht hinter zurückgehen. Aber uns wir gehen eben sagen, dass die aktuelle Diskussion wirklich auf diese Schiene verdrängt und ich einfach mal in Position setzen möchte, dass wir diese beiden Positionen auch haben und die notfalls gegen diese Vereinnahmung verteidigen müssten als Pädagogen. Also wirklich verteidigen jetzt nicht als Vernichtungskrieg zurückschlagen, das wäre zu hart. Also die Zeiten sind hoffentlich vorbei, aber dass man mal traut, Emanzipation wieder zu sagen. Und ich vermisse in politischen Diskussionen irgendwie den Hinweis darauf, dass Medienkompetenz mehr sein sollte als IT oftmals.
Aber das ist ja nicht auf die Medienkompetenz.
Ja, das ist ein Problem, das ich an anderen Dingen tausendfach zeige. Ich kann das als Medienpädagoge an Uni halt in dem Bereich recht gut zeigen. Andreas Gruschka hat ein wunderbares Buch geschrieben über Stehenlehren, wo er dann sagt, Bildung sei zur Kompetenz umdefiniert worden. Und das, was Bildung mal meinte, so Selbstbestimmung, wäre verloren, weil man nur noch auf so eine abgespachte Fähigkeit setzt, die ja wunderbar zu maschinalisieren ist.
Wird halt produziert.
Das ist Andreas Gruschka. Das Buch ist Verstehenlehren. Das ist so ein kleines Gruschka, ja. Der ist ja in Frankfurt auch an so gewesen oder noch da. Ich weiß nicht, ob er emeritiert schon ist. Wenn nicht, wird das irgendwie nächsten Jahr. So ein kleines Reklambuch. Verstehenlehren. Und das Kapitel heißt, glaube ich, von der Bildung zur Kompetenz oder so. Der schießt dann auch gegen so einige Kollegen und ist etwas polemisch. Ob es da zum ersten Mal geschrieben hat, kann ich jetzt nicht sagen, na, da erkenne ich es. Und der sagt genau das, dass eigentlich wir nicht mehr an dieser Bildungsidee festhalten. Der Gegensatz, sie einfach nur zu verteidigen, kann es aber natürlich irgendwie auch nicht sein. Man müsste schon einen konstruktiven Mittelweg irgendwie finden.
Ja, steht der Bildungsbegriff muss ein elastischer oder muss ein plastischer sein, der sich in der Zeit geschieht.
Ja, wobei also in der Wissenschaftsdiskussion hat er das ja schon getan. Da geht es irgendwie um Selbstbestimmungsfähigkeit. Nur die, dass Bildung etwas meint, wie ich mich zur Welt verhalte und dass ich das möglichst selbstbestimmt tue. Und das heißt unter anderem heutzutage natürlich kann ich Bildung nicht mehr denken, dass jemand einen Wissenskanon hat und alles weiß, weil dadurch das Wissen einfach explodiert, sondern dass es viel wichtiger ist, irgendwie Kompetenzen zu haben oder Fähigkeiten zu haben, so das Informationsflut irgendwie zu selektieren zu können und mir bei Bedarf die richtigen Quellen suchen zu können. Und da, dieser Wandel ist schon da, aber es stimmt schon, dass wenn man so in der Schule mit Curriculum hat man ja das praktische Problem, dass man dann ja sagen muss, was diese Fähigkeiten bringt. Und man so den Kanon der Praxis dann nicht umgehen kann. Man kann nicht ein bisschen lockern. Irgendeinen Lehrplan muss ich machen. Und damit kommt ja immer so eine Steuerungslogik rein.
Naja, also was so aus wäre da sein, ist jetzt natürlich im Kontext schon mal gesagt, ich finde es viel das Ganzheitliche daran, in Themen, wie das zum Beispiel im Projekt wirklich ganz konkret möglich ist, dass man sich mit dem Thema beschäftigt und der eine Schüler, weil er das Interesse hier entwickelt, beschäftigt sich mit dem Aspekt, der andere mit dem und dem, man trägt es zusammen und man nutzt alle Themen, die zur Verfügung stehen, das kann Bücher sein, das kann das Internet sein, das kann die praktische Anschauung, was war in irgendeiner Autowerkstatt oder was weiß ich wo sein, und es wird wieder zusammengetragen, man kriegt die vielen Facetten, wie man sich Wissen erschließt, mit. Also das ist ja was selbstbestimmt. Ja, das ist auch selbstbestimmt, weil man sucht sich das Medium aus und dann kriegt man eine aktive Haltung. Also ich nehme das Medium, weil ich veranlagt bin und brauche es mir sehr anschaulich. Oder ich nehme das Medium, weil mir das zusagt, wenn ich das im Internet recherchiere, habe ich die ganze Vielfalt und was weiß ich. Und, ja, und das fehlt mir dabei. Also wenn ich jetzt bei Medien nur noch verstehe, die IT-Medien, ja, was ja vielfach auch missverstanden wird, wird das so einseitig. Ja. Wenn es sowas
wenn der Lerninhalt auf so unterschiedliche Weise geschlossen wird, und das kann man in Form wie Projektunterricht machen, dann ist die Selbstständigkeit des Einzelnen gegeben und es ist ein Austausch da und man kriegt Wissen über das Wissen des anderen und dann ist Beziehung in der Erkenntnis mit drin und das ist das Entscheidende, was ich so als, also jetzt aus meiner Erfahrung sagen würde, was beim, also das ist Bildung, so bildet man sich eigene Meinung, so bildet man sich einen Horizont, von dem man Dinge beurteilen kann.
Ich bei Ihnen, ich halte nichts davon, Medien gegeneinander auszuspielen. Ja. Also es gibt manche Mediendidaktiker, die irgendwie das Ende der Kreidezeit propagieren. Ja, ja. Wenn man mit einem Tafelbild mit Kreide etwas besser kann als mit einem Whiteboard, dann soll man natürlich das Tafelbild nehmen. Ich persönlich habe irgendwie eine saure Handschrift, also bei mir ist das definitiv besser, dass ich ein Whiteboard habe, aber das wie man eine schöne Handschrift hat, ist, kann der gutes Tafelbild machen. Und, Christian Zwerz hat ja, glaube ich, darauf hingewiesen, wenn ich das Paper richtig im Kopf habe, dass man sich eine Medienpädagogik am selbstbestimmten Akteur orientieren sollte als Ziel. Da gehe ich mit. Ich kann mich hier so kümmern, frage, was sollte ich Menschen über Medien beibringen? Es geht natürlich aber auch, wenn ich Medien zu Lehrzwecken einsetze. Also, Moodle darf nicht Selbstzweck sein, damit ich irgendwie toll digital bin. Das sollte schon den Schülern irgendwie helfen. Und, auch ein Video, ich mache kein Video, damit die Kinder jetzt ein tolles Video produziert haben. Und wenn die irgendwie das mit dem Tafelbild besser klarstellen können, mit einem Poster, dann sollen sie ein Poster machen.
Also es spendet sich ja manchmal von selber. Zum Beispiel PowerPoint. Es wird auch modern, als es neu wurde sozusagen. Es purzelt nur noch die Buchstaben rein. Es schlupfen irgendwelche Sachen da
drüben rechts. Das hat sich eingebunden.
Das sieht man heute nicht.
Gott sei Dank, es hat sich eingebunden.
Das wurde übrigens eine schöne Spielerei, war mal ganz nett. Es hat bei den Vorträgen in der Regel eher verwirrt und vom Inhalt abgelenkt.
Oh ja.
Und dann kamen die Referenten immer eher dazu zu sagen, einfach nur normalen Text, also nur nutzen sie PowerPoint, oder die erlebe ich immer mehr, wie man früher den Overhead-Folien
benutzt. Interessant ist dann auch, wenn man das so macht, dann könnte man ja auch jederzeit auf den Overhead-Projektor zurückgehen.
Ich kenne manche, die tun das
sogar. Gut, PowerPoint ist ein bisschen flexibel. Da bin ich auch sehr beruhigt. Ich glaube auch, diese Manie mit den ganzen E-Learning-Tools wird sich irgendwann wieder eindämmen. Aber wir müssen irgendwie dann auch als Pädagogen unseren Beitrag dazu leisten, dass sie sich eingedämmt haben. Weil auch diese PowerPoint-Geschichte nur deshalb weniger wurde, weil jemand mal gesagt hat, lass den Scheiß. Also, wenn man es laufen lässt.
Ja, Medien als sozusagen Unterrichtsmittel. Wie gesagt, da kommt es drauf an, was man für einen eigenen Stil hat als Pädagoge. Und was hier Inhalte geht, das, was ist am sinnvollsten dafür einzusetzen. Ob ich jetzt sozusagen einen ausgestopften Vogel aus dem Lehrmittelraum nochmal rauskrame und zeige, kann möglicherweise sinnvoller sein, als es hier irgendeinen tollen Superfilm da zeige.
Vielleicht gerade in dem Bereich, wo es um haptische Dinge ja geht, ist das.
Auch die Kreide, ich finde die Tafel mit Kreide eigentlich nach wie vor sehr praktisch, weil das hat auch was, Begriffe anzumalen und anzuschreiben.
Das höchst interaktiv vor allen Dingen. Das ist ja ein höchst interaktives Instrument, weil für Dinge wieder rauswischen, andere kann sich daran beteiligen.
Weil mir das auf dem Whiteboard ja auch gut kann. Es gibt ja diese Whiteboard, wo man Finger schreibt,
die Funktion kann man
wegwischt. Also ich meine.
Das ist dann wurscht, ob es ein Whiteboard ist oder ob es aber diese Methodik zu sagen, ich schreibe einfach was mit der Hand auf eine Fläche, ob ich mit dem Finger mache oder mit der Kerze, ist wurscht. Und ich kann es durchstreichen und ich kann
beide Methoden, mancher macht auch Frontalunterricht Sinn, nicht immer. Und ich hasse das, weil irgendjemand so modernen Unterricht als nicht Frontalunterricht definiert, weil ich kann auch in einer kleinen Gruppe Schwachsinn machen.
Ich kann auch gerne mal zuhören eine Weile und ich möchte mal auch einfach mal den Geschmack erklärt bekommen.
Dafür braucht man Frontalunterricht meines Wissens. Auch so in der Uni. Für die Einführung ist die Einführungsvorlesung bisher das beste Mittel. Da haben die einen Begriffskunststock, dann kann man weiterarbeiten. Geht es also gegen Vereinnahmung und auch, ich sage, ich möchte das nicht so tun, als ob man jetzt alle sozialdemokratisch werden müsste in der Medienkompetenz. Andere Bedingungen.